Mein neues Buch, Heute höre ich auf zu zweifeln, ist endlich raus veröffentlicht und du kannst es überall kaufen.
Ich habe am Anfang so viele Fehler gemacht. Ich wurde enttäuscht, ich wurde betrogen. Ich habe alles, was ich erspart habe, auf einen Schlag verloren, was sehr, sehr schwierig herausfordernd war. Ich lag eine Woche danach im Bett und habe geweint und wusste nicht mehr weiter.
Heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, sozusagen einen Soul Power Bruder. Ihr alle kennt ihn bestimmt. Ich freue mich wahnsinnig, ihn heute hier zu haben und auch das erste Mal persönlich tatsächlich zu treffen. Bion Catilatu, herzlich willkommen.
Hi, meine Soul Power Schwester. Wir sind ja direkt eine Family, ja, megamäßig. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ich freue mich auch, dich kennenzulernen und ich freue mich über jeden, der es hier gerade hört. Einfach wirklich voller Vorfreude auf unser Gespräch.
Same, same. Wir haben ja eben schon, als wir ein bisschen privat gequatscht haben, gemerkt, da gibt es ganz schön viele Parallelen. Indien, die vielleicht Eltern, ja, die Geschichte in Deutschland ankommen. Magst du uns mal ein bisschen auf deinen Weg mitnehmen, von klein bis jetzt?
Ja, klar. Wie viele Jahre hast du Zeit? Also, es war dann mal dieser Tag, wo ich geboren bin. Also, ich bin ja die erste Generation, die hier in Deutschland geboren ist. Meine Eltern kommen aus Indien, aus Kerala, aus dem südindischen Kerala. Und meine Mama kam mit 17 Jahren hier rüber. Da gab's, also ich bin hier gerade im Ruhrgebiet in Hagen. Und da gab's hier im Ruhrgebiet einen Pflegenotstand. Und da wurden ganz viele Schwestern, Krankenschwestern aus Indien, aus dem Dorf, hier rübergeholt. Und meine Mutter musste quasi mit 17 von heute auf morgen entscheiden, okay, gehe ich nach Deutschland oder bleibe ich hier? Und sie hat sich dann wirklich entschieden, okay, ich lasse alles hinter mir, Familie, Freunde, Klima, Essen und gehe nach Deutschland. Und dann ist sie quasi mit 17 mit ein paar anderen Krankenschwestern hier rübergekommen nach Deutschland, ins Ruhrgebiet. Und ja, wie das oft ist, war der Plan erstmal ein Jahr hier zu bleiben oder zwei Jahre hier zu bleiben. Dann haben die ersten Mädels ihre Männer hier rübergeholt. Dann haben die geplant, ein oder zwei Jahre hier zu bleiben. Und dann kamen die ersten Babys auf die Welt. Und dann haben die geplant, noch ein oder zwei Jahre hier zu bleiben. Und dann haben meine Eltern, dann kam ich auf die Welt als zweiter Sohn meiner Eltern. Und da haben meine Eltern wirklich der Haupt- oder der ausschlaggebende Grund, warum sie dann hier geblieben sind, jetzt mittlerweile 40 Jahre, ist, dass sie gesagt haben, hey, die beiden Jungs, also ich habe noch einen Bruder, die können hier lernen, die haben hier eine Chance, wenn die gut sind, können die sogar Abitur machen. Und das gab es damals nicht in Indien. Ja, die haben, also meine beiden Eltern kommen aus einfachen Verhältnissen und die hätten niemals Abitur machen können oder wir damals in dem Dorf von meinen Eltern. Und die haben damals gesagt, wow, okay, krass, in Deutschland ist so ein tolles Land, so fortschrittlich. Wer hier Leistungen bringt, kann hier etwas lernen, kann sich hier fortbilden, kann sich weiterbilden. Und dann sind wir hier geblieben. Ja, dann bin ich geboren. Genau, und dann bin ich zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht und habe dann auch, habe nach dem Abi von meinem Vater eine Frage gestellt bekommen. Und zwar, willst du jetzt eine Arzt werden oder eine Ingenieur? Und dann habe ich gesagt, Ingenieur? Und er so, gute Entscheidung. Und ne, das ist ja oft so bei indischen Papas, ne, die sagen dann so, okay, Arzt oder Ingenieur, such's dir aus, mein Junge. Und ich habe Ingenieurswesen studiert, aber ich habe halt gedacht irgendwie, okay, mein Vater hat immer gesagt, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Und da habe ich gedacht, okay, das muss keinen Spaß machen, ich mach's einfach. Das ist halt, das Leben beginnt halt um 18 Uhr oder nach Feierabend. Das Leben ist halt am Wochenende, das Leben ist halt im Urlaub. Und habe aber irgendwann gemerkt, da war ich bei einem großen Automobilhersteller in Wolfsburg. Den Namen darf ich jetzt nicht nennen. Und da habe ich immer morgens um 8 Uhr gedacht, hoffentlich ist gleich Feierabend. Ne? Und habe die Stunden runtergezählt. Und habe mich gefreut, wenn Stunden verflogen sind. Und ne, du weißt das selbst, ja. Und jeder, der das hier hört, kann das nachempfinden. Das ist ja eigentlich ein sehr, sehr tragisches Gefühl, ne, ein sehr trauriges Gefühl, wenn man sich das Wertvollste, was man hat, einfach wegwünscht. Ja, und ich habe es mir weggewünscht, den ganzen Tag. Mittwochs habe ich mir gewünscht, lass die Tage verfliegen bis zum Wochenende. Und bis ich irgendwann gedacht habe, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht dein Leben lang dir Zeit wegwünschen. Was ist denn das für ein Leben? Und habe dann irgendwann promoviert im Bereich Motivationspsychologie, noch im Bereich Wirtschaft. Das heißt, wie motivierst du Mitarbeiter, Kunden, wie begeisterst du die? Und habe dann währenddessen gedacht, okay, was machst du danach? Und habe dann einfach gedacht, okay, was machst du? Du hast jetzt keine Ressourcen, du hast kein Geld, aber du kannst dir eine Kamera kaufen, eine gebrauchte. Und habe dann angefangen, vor so 7, 8 Jahren meine ersten Videos aufzunehmen für Facebook damals. Und habe einfach eine Kamera aufgestellt und habe einfach drauf losgequatscht. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, da ist was in mir, was raus muss. Und so fing ich an, wirklich an, ja, mit dem Herzensthema rauszugehen. Also ohne groß Überlegung, ohne groß Strategie. Ich habe einfach damals schon gedacht, okay, das ist diese innere Stimme, sagt dir das, du musst rausgehen, da ist was, was du gern mitgeben möchtest anderen Menschen, was dein Leben auch erfüllter macht dadurch. Und ich habe mir immer schon gedacht, ja, wenn es irgendwie Herzen erreicht, dann werden es Menschen auch schätzen oder teilen oder dran teilhaben an dieser Reise. Und so war es ja auch. Also nicht sofort natürlich, ne? Dann ist jahrelang nichts passiert. Aber irgendwann haben die Menschen dann auch, sind dann immer mehr Menschen quasi mit auf diese Reise gekommen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Dankeschön. Und da würde ich gern direkt mal anknüpfen, denn ich glaube, das geht ganz vielen so. Ja, wir spüren in uns, da ist noch so viel mehr. Du hast es so schön gesagt, das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Zeit. Die kommt nämlich nie wieder, aber wir wünschen uns sie dann weg, weil wir spüren irgendwie, ja, alles ist so ein Alltagsdruck. In uns ist so eine ganz kleine Flamme, die wir wahrnehmen, aber die ist dann oft so begraben, ja, und auch begraben unter Konditionierungen, ja, dem, was uns mitgegeben wurde, wie Dinge sein zu haben, dass wir was in Anführungszeichen Vernünftiges machen sollen, etwas, was Sicherheit bietet, ja, so war letztendlich auch der Wunsch deines Papas. Ich glaube, wir kennen das alle. Den Doktortitel hast du ja dann trotzdem gekriegt, also auch Papa glücklich gemacht.
Ja.
Aber wie hast du die Aufmerksamkeit dafür entwickelt in Wolfsburg, dass irgendwie da was nicht stimmt? Weil wir starten ja oft so in den Tag und machen und tun und sind wahnsinnig erschöpft, wenn wir nach Hause kommen. Aber wir kriegen gar nicht mehr mit, was wir eigentlich tun. Es ist so wie das Zähneputzen, so ein automatisierter Prozess geworden. Und ab und zu, wenn wir dann, weiß ich nicht, was Inspirierendes lesen, dann kommt so diese Flamme in uns, dann ist da so eine Berührung, so eine innerliche Berührung, wo wir spüren, oh ja, aber dann schütten wir das ganz schnell wieder zu, weil es vielleicht auch ein bisschen was mit Schmerz zu tun hat, weil wir merken, oh, so wie ich eigentlich jetzt hier mein Leben gestalte, es macht mich nicht glücklich und deswegen will ich da nicht hingucken, dann machen wir die Flamme wieder klein, ersticken die. Und bei vielen von uns ist es eben der Punkt, wenn der Leidensdruck zu groß wird. Ja, wenn wir merken, oh, ich leide einfach und ich kann das auch nicht mehr betäuben in irgendeiner Form von Ablenkung, Alkohol, was auch immer. Ja, wann war der Punkt oder wie kam der Punkt für dich? Und wir wollen ja letztendlich den Leuten was mitgeben, dass nicht erst der Leidensdruck groß werden muss. Was kannst du den HörerInnen mitgeben? Wie können sie diese kleine innere Flamme, der mehr Raum geben, dass sie sich ausbreiten darf?
Also im Endeffekt war die Flamme ja schon immer da. Ja, also wahrscheinlich seit Geburt. Und das erste Wichtige für mich war einfach zu erkennen, was so in mir steckt. Weil ich habe als Kind zum Beispiel sehr, sehr gerne mit anderen gesprochen. Ich habe Menschen immer sehr, sehr gern gemocht. Ich habe gern andere Kinder umarmt. Ich war sehr empathisch. Also ich konnte zum Beispiel eine Zeit lang, haben meine Eltern mich nicht mit nach Indien genommen, weil ich immer geweint habe. Ich konnte das Leid nicht sehen. Damals war es kein Mitgefühl, ich habe mitgelitten mit den Leuten in den Slums und so weiter. Die haben mich jahrelang nicht mitgenommen, weil die gesagt haben, das ist zu viel für seine Kinderseele. Der kann das nicht ertragen. Und das heißt, ich war immer Klassensprecher. Also viele, viele Dinge, die ich heute quasi lebe, habe ich damals schon gehabt in mir. Ja, aber ich habe damals nie erkannt, dass es was Besonderes ist. Und ich glaube, viele Menschen, die das auch jetzt hier gerade hören, die haben auch etwas in sich, was sie als normal abtun oder selbstverständlich abtun. Ja, manche sagen, ja, ich kann gut zuhören, aber das ist ja nichts Besonderes. Doch, es ist ganz toll, wenn du Menschen zuhören kannst. Oder, ja, ich kann Menschen einen guten Rat geben. Das ist aber nichts Besonderes. Doch, das ist was Besonderes. Oder ich kann gut Kinder erziehen. Aber das ist doch, nein, das ist was Besonderes. Ja, also erstmal zu erkennen, das sind eigentlich tolle Dinge, die ich mitgegeben bekommen habe. Dann habe ich gemerkt, und das haben ja auch ganz viele Menschen, bei gewissen Tätigkeiten verliere ich das Zeitgefühl. Ja, also zum Beispiel jetzt bei unserem Gespräch, ich habe nicht mehr dieses Zeitgefühl. Ja, weil ich bin ganz bei dir und bei den Leuten, die das hier hören, und ich verliere mein Zeitgefühl. Und da gibt es verschiedene Tätigkeiten bei Menschen, wo sie auch ihr Zeitgefühl verlieren. Manche beim Stricken, manche beim Spazierengehen, manche beim Musizieren, andere beim Schreiben oder beim Lesen. Das heißt, das sind immer so Felder, wo ich gemerkt habe, oh, das ist irgendwie magisch. Ja, das ist unabhängig von Zeit, das ist losgelöst. Ich bin so auf einer anderen Ebene irgendwie. Und das war immer, wenn ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe oder wenn ich mich mit Menschen beschäftigt habe oder wenn ich das Gefühl hatte, ich kann Menschen irgendwie helfen, sei es durch einen Rat, sei es durch Unterhaltung, sei es durch Zuhören oder durch zum Lachen bringen oder zum Lächeln bringen. Das heißt, das war immer schon so etwas, das waren immer Tätigkeiten, wo ich das Zeitgefühl verloren habe. Und dann natürlich war lange, lange Zeit, viele Jahre, da waren die Stimmen so im Außen einfach lauter als meine innere Stimme. Ja? Und die lautesten Stimmen waren nicht die Stimmen von fremden Menschen, sondern von ganz nahestehenden Menschen. Ja, in dem Fall meiner Eltern zum Beispiel, die ja auch nur das Beste wollten für mich. Ja, aber natürlich, mein Vater zum Beispiel, der hatte einen sehr, sehr hohen Wert, Sicherheit. Ja, weil er kommt aus dem Dorf, wenn es da nicht geregnet hat, dann hatten die Hunger. Ja, dann ist ja klar, dass er hier auch das nicht vergisst, ne, oder diesen Wert nicht irgendwie austauscht, sondern auch hier hat er immer gedacht, Sicherheit, Sicherheit, oh, der Junge, der braucht Sicherheit, sonst wird's schwierig, ne. Und mein Wert ist, weil ich hier dieses Privileg hatte, in diesem wunderschönen Land geboren zu sein, war Freiheit. Ich wollte immer frei sein. Ich wollte als Kind zum Beispiel Astronaut werden. Nicht ohne Grund, ne? Ich wollte frei sein, losgelöst. Und natürlich an oberster Ebene vertragen sich Sicherheit und Freiheit manchmal nicht. Ja, dann gibt es Konflikte, das ist normal. Und dann musste ich verstehen, dass sogar die nahestehendsten Menschen, Papa, Mama, der beste Freund, der Partner, die Partnerin, selbst die fühlen nicht, was ich fühle. Ja, auch die fühlen nicht, was ich fühle. Das heißt, die sagen, Junge, das ist gut für dich oder ich denke, das tut dir, aber sie wissen nicht, was ich fühle. Und ich habe immer diesen Wunsch gehabt, mit Menschen zusammen zu sein, Menschen zu inspirieren. Das war immer mein großer Wunsch.
Wunderschön gesagt, dankeschön. Da kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich loslassen. Ja, viel unseres Leides, sagt man ja auch im Buddhismus, entsteht, weil wir festhalten. Wir halten fest an altem Schmerz, aber wir halten vor allem auch fest an Erwartungen. Erwartungen an andere und vor allem Erwartungen an uns selbst. Du hast es gerade so schön auch beschrieben. Man spürt so diese Flamme, das, was das Herz höher hüpfen lässt. Und statt sich dem hinzugeben, zum Beispiel ein Video aufzunehmen, wie in deinem Fall, hat man direkt Erwartungen an sich. Das muss jetzt besonders professionell sein oder da muss ich jetzt direkt, weiß ich nicht, 3000 Menschen mit erreichen. Ja, das heißt, wir verlieren den Kontakt zu dem wieder, was das Herz höher hüpfen lässt, sondern sind direkt in der Erwartung. Und so verfangen wir uns halt und machen unsere Welt ja auch kleiner dadurch letztendlich, weil wir gar nicht mehr wirklich erleben, also das Gefühl erleben, sondern direkt in der Projektion sind und auch in der Enttäuschung, ja, weil, hey, was ist, wenn ich nicht mein Geld damit verdiene? Was, wenn es jetzt nicht 3000 Leute erreicht? Was ist, wenn nur 5 Leute beim Vortrag sitzen? Er ist trotzdem gut und schön für dich, ja. Du hast ja das getan, was dein Herz höher hüpfen lässt. Und da ist es aber ganz oft, dass wir an einen Punkt kommen oder uns befinden, dass bevor wir überhaupt loslaufen, diese Erwartungen da sind, ja, die es ganz schwer ist, loszulassen, weil die eben auch mit Angst einhergehen, ja. Erwartungen haben ja immer viel damit zu tun, was ist, wenn ich nicht gut genug bin, ja. Auch Erwartungen übrigens, die in der Vergangenheit nicht erfüllt wurden durch andere. Ja, vielleicht haben sie aber einfach nur was anderes gefühlt. Menschen, die vielleicht den Weg nicht weiter mit uns gegangen sind oder Dinge, die wir gemacht haben, die aber eben dann nicht so gekommen sind, wie unsere Erwartung war. Das heißt, wir stempeln dann ganz oft einen Weg, den wir gegangen sind oder den wir gehen wollen, schon vorher als negativ ab, ja, also es ist eher so eine Manifestation im Mangel und schrumpfen das so in so eine Box und da bleibt es dann meistens auch. Ja? Und wir tragen das dann immer wieder auch mit uns herum. Also auch vor allem die Sachen aus der Vergangenheit. Ja? Wie oft rufen wir uns eben unerfüllte Erwartungen vors geistige Auge und definieren dadurch unser Hier und Jetzt dadurch. Oder wir projizieren unerfüllte Erwartungen Erwartungen, von denen wir meinen, die werden nicht erfüllt, in die Zukunft und bestimmen dadurch unser Hier und Jetzt. Also so ein ständiges Mangelding. Und wie schaffen wir es, loszulassen, Erwartungen loszulassen und wirklich in dem Sein, in der Erfahrung zu sein? Darum geht es ja auch in deinem Buch, ne? Achtsamkeit und auch loslassen. Gib uns doch mal ein paar Insights. Loslassen von Erwartungen.
Ja, also erstmal glaube ich, dass jeder Mensch diese Herausforderung hat in seinem Leben. Mal hatte oder hat. Ne? Von daher ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, erstmal das nicht direkt zu verurteilen und sich nicht zu sagen, ich darf das nicht, ich darf keine Erwartung haben oder warum, das ist schlecht oder so, sondern ruhig im Frieden zu sein mit sich und zu sagen, das ist okay. Ich mache das wahrscheinlich gerade, weil es irgendwie für mir dient. Ja, also ich tue das nicht, um mir zu schaden. Ne? Wenn ich Erwartungen habe, dann möchte ich mir nicht schaden, sondern es muss von irgendwo gekommen sein. Und Erwartungen kann ich ja nur haben, wenn ich irgendwie einen Referenzwert habe oder andere Wege sehe und mich mit denen vergleiche. Das heißt also, ich muss da und da ankommen, ja, und ich muss so und so erfolgreich werden. Das heißt, ich muss ja irgendwo gesehen haben, dass Menschen das irgendwie vorgemacht haben. Und plötzlich nehme ich so meine Lebensschablone und lege sie auf die Schablone eines anderen und denkst so, ich bin noch nicht da. Und dann fängt langsam an, in uns eine Stimme zu sagen, du bist also noch nicht weit genug. Du bist also noch nicht gut genug. Du bist also noch nicht stark genug. Und du bist also noch nicht schlau oder schön genug. Ja, und dann denken wir, oh, aber was kann ich machen, um schlau und stark genug und weit genug zu sein? Du musst mehr machen. Also mach mehr und schlaf wenig und tu weiter und tu mehr. Und dann versuchen wir dem Ganzen hinterherzulaufen. Und manchmal kommen wir sogar an einem Punkt, an dem wir immer ankommen wollten. Aber selbst dann wird sich nichts verändern. Ja, weil wir irgendwann erkennen werden, dass das Glück nicht im Außen liegt und nicht irgendwo an einem Punkt auf uns wartet. Ja, in deinem Podcast oder hier geht's ja auch. Das ist Achtsamkeit und Soul Power. Und Achtsamkeit ist für mich ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Also das Geschenk der Gegenwart zu öffnen. Ja, weil die meisten Menschen, und wenn sie ihre Gedanken beobachten würden, würden wir das feststellen, jedes Mal, wenn ich leicht ängstlich werde, dann erwische ich mich selbst, wie ich in Gedanken schon im Morgen bin. So, okay, was könnte morgen alles passieren? Und wenn ich irgendwie manchmal traurig bin, denke ich, ich bin irgendwo in der Vergangenheit. Ja. Und dann frage ich mich, gerade beim Thema Loslassen, denke ich manchmal, ich muss loslassen, aber die Frage ist, wer hält wen fest? Ja, das ist, wenn ich den Baum umarme, dann kann ich nicht sagen, der Baum soll mich mal loslassen, ja, sondern ich halte ihn fest. Ja, ich bin der loslassen muss. Und dieses Loslassen heißt nicht irgendwie zu verdrängen oder zu sagen, da ist nichts oder da war nichts, sondern wirklich Frieden zu machen mit Dingen, die irgendwie in der Vergangenheit lagen. Ich glaube zum Beispiel, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, es gibt ein kleines Kapitel, da wird zum Beispiel eine magische Hütte erreicht und dann schauen wir durchs Fenster und sehen uns als kleines Kind und hinten an der Wand stehen so Sätze, die uns damals geleitet haben. Ja, dann sehen wir plötzlich, oh, das sind Sätze meiner Eltern, Sätze meiner Lehrer, Sätze von meinen Geschwistern und dann merken wir plötzlich, oh krass, deswegen haben mich diese Sätze damals so geprägt und deswegen war ich damals als Kind so, wie ich war. Und dann gibt's auch in diesem Kapitel die Chance, quasi mit magischen Farbeimer hinzugehen und sich Dinge zu übermalen und neu auszufüllen und damit Frieden zu machen. Nicht zu sagen, da war nichts, sondern zu sagen, ich gebe dem Ganzen jetzt eine neue Bedeutung, weil der Schmerz ist nicht Schmerz, der jetzt herrscht, sondern ist vergangener Schmerz. Und ich glaube, das sind erstmal so meine wichtigsten Punkte gewesen, um also erstmal nicht Erwartungen zu haben, weil ich genau weiß, jedes Mal, wenn ich Erwartungen habe, dann bin ich abhängig und die machen mich unglücklich. Ich habe Hoffnung, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich habe wirklich viel Hoffnung, aber ich erwarte es nicht. Und das Glück, und das ist ja auch etwas, was du auch so verinnerlichst und so schön weitergibst an die Menschen, es kann nur dich im Hier und Jetzt erreichen. Selbst wenn Leute irgendwie sagen, so, ich habe eine Erwartung, ich muss davon leben und so weiter und die schaffen es irgendwann und blicken zurück und sagen, oh, ich habe aber die Beziehung zu meinem Partner verloren oder ich habe irgendwie die Bindung zu meinen Kindern verloren oder ich habe meine Gesundheit irgendwie anders schleifen lassen, dann ist der Preis zu hoch für einen Moment scheinbaren Glücks. Von daher sollte man wirklich versuchen, okay, was hilft mir, im Hier und Jetzt anzukommen und zu sagen, okay, ich schaue nicht nach links und rechts. Ja, weil dann bist du immer in Abhängigkeit von diesen Menschen. Ja, schau auf deinen eigenen Weg. Ich glaube, bei mir war es wirklich so, wenn man von Durchbruch sprechen möchte, es ist lange Zeit nichts passiert. Es ist immer exponentiell. Am Anfang passiert gar nichts. Ne? So, irgendwann geht es relativ schnell steil nach oben, diese Kurve, wo man sichtbar wird. Wo Menschen sagen, ach, guck mal, das ging ja schnell. Der macht doch erst seit einem halben Jahr Videos oder seit einem Monat Videos. Ne? Das ging ja ganz schnell bei ihm. Aber die 3, 4, 5 Jahre vorher, ja, wo ich nicht präsent war, nicht sichtbar war, wo ich also quasi nur investiert habe, Zeit, Geld, Energie, Liebe, hat man nicht gesehen natürlich. Ne? Aber gerade da ist es wichtig, einfach zu sagen, okay, ich bleib einfach auf meinem Weg und ich schaue nicht nach links und rechts. Und wo es wirklich dann steil nach oben ging, kurz davor habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich möchte meine Fußspuren hinterlassen. Ich möchte es nicht so machen wie die anderen. Beziehungsweise ich möchte einfach nicht gucken nach links und rechts. Ich möchte einfach nur sagen, das ist meine Art und Weise. Wenn ich lustig sein will, will ich lustig sein. Ja, wenn ich irgendwie traurig sein will, dann bin ich traurig. Wenn ich irgendwie eine bestimmte Wortwahl nehmen möchte oder benutzen möchte, dann tue ich es einfach. Einfach, weil mein Herz sagt, das ist dein Weg. Das bist du, Björn. Und so kann ich jeden, der das hier hört, auch nur ermutigen, glaubt an die Magie eures eigenen Weges. Wirklich, glaubt an die Magie eures eigenen Weges. Glaubt an eure Fußspuren. Die, wenn ihr nach links und rechts schaut, dann seht ihr Leute, die ihren eigenen Weg gegangen sind. Und vor allen Dingen seht ihr Menschen, die in ihrem Bereich alle möglichen Fehler und Fehltritte gemacht haben. Ja, also dass die besten Leute, das sind die, die einfach wirklich, also besten will ich nicht sagen, das ist wieder ein Vergleich, aber sehr, sehr erfolgreiche Menschen sind die, die in allen Bereichen, in ihrem Bereich die meisten Fehler gemacht haben. Ja, die beste Mutter oder eine sehr, sehr erfolgreiche Mutter, Mama sein, ja, ist die, die wahrscheinlich ne, so viel Schmerz und Tränen und probiert und gemacht und nicht geschlafen und wieder aufgestanden und wieder verzweifelt. Und dann hat sie gesagt, okay, jetzt habe ich meinen Weg gefunden. Und das ist ganz wichtig, diese Bereitschaft auch mitzubringen, diese Schritte zu machen.
Und dann hinterher nicht sich an den Fehler zu erinnern, also den nicht ausstreichen zu wollen, sondern sich an die Lektion zu erinnern. Wir wachsen ja dadurch. Und hast du so einen Tipp oder kannst du uns was mitgeben, die Jahre bei dir, wo noch gar nichts passiert ist? Ja, das ist ja oft schwer auszuhalten. Ne? Das sind wir auch nicht gewohnt. Ich nenne es immer so gerne to hang in there. Das waren die Dinge, die mich am meisten nach vorne gebracht haben. Also nicht direkt den Reflex zu haben, ah, jetzt gucke ich nach links, wie macht's die Kollegin? Oder ah, jetzt muss ich doch mir wieder einen sicheren Rahmen schaffen. Ich gehe wieder in was Gewohntes zurück. Ja, also nicht direkt in einen Aktionismus zu verfallen, sondern wirklich to hang in there und in meinen eigenen, ich nenne es jetzt mal Aktionismus, in das, wo ich mich ausprobieren kann, meinen eigenen Weg zu gehen, der ja noch nicht da ist. Das ist ja was Wunderschönes, ja, weil er ist noch nicht vorgezeichnet. Das heißt, alles ist möglich. Aber es gibt auch noch keine Fußstapfen, an denen ich mich orientieren kann. Das macht oft auch Angst, ja, wenn man dann da sitzt und merkt so, okay, ich tue zwar was, aber es passiert nichts und ich glaube, es ist ganz normal, dass dann auch mal Zweifel und Ängste hochkommen und dass man dann doch wieder links und rechts guckt, aber hast du so einen Tipp für uns, was machst du to hang in there, also das wirklich auch in einem Maße auch auszuhalten, weil das gehört ja auch dazu, das auszuhalten, auch mal das Ungewisse, ja, das, wo eben keine Erwartungen dran geknüpft sind und da, wo es keine Schablone gibt, ja, das ist das Ungewisse. Das können wir als etwas wahnsinnig Schönes wahrnehmen, weil das ist Potenzial unendlich, ja, wir können uns entfalten, aber es macht auch Angst, weil das Kleine, was uns einschränkt, das ist vielleicht nicht immer bequem und auch nicht immer gemütlich, aber wir haben das Gefühl, ah, hier ist es trotzdem sicher drin. Ich kann mich zwar nicht entfalten, aber irgendwie ist es meine gewohnte Welt. So. Oder ich gucke bei anderen, wie die es machen. Ja? Dann ist das ja auch, Erwartungen sind ja irgendwie schon so eine vorgefertigte Schablone, das, was wir kennen. Was machst du, um dann auch mal diese Ungewissheit auszuhalten?
Ja, also ich glaube, was du gesagt hast, war so, so wichtig auch, dass viele Menschen einfach ja, einen gewissen Schmerz aushalten, der aber nicht so groß ist, dass man irgendwie handelt. So ein bisschen wie die Menschen, die sich eigentlich jeden Tag beschweren, oh, ich habe einen Stein im Schuh, ich habe einen Stein im Schuh. Und irgendwann denkst du dir, ja, ich weiß, das hast du mir jetzt schon 100 Mal erzählt, ne? mach doch was. Aber der Schmerz ist nicht so schlimm, dass sie sagen, ich hole den jetzt mal raus. Sondern die sagen einfach, ich habe einen Stein im Schuh und ich habe einen Stein im Schuh. Und ich finde halt dieses Bild der Pflanze einfach sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Also die Pflanze, die quasi unter dem Boden wächst. Dieses Bild begleitet mich seit Jahren, dass ich diese Pflanze gieße und von oben betrachtet sehe ich nur Erde. Ich sehe gar nichts. Ja? Ich gieße jeden Tag und ganz viele Menschen, die quasi mit mir gucken, sagen, was machst du da? Da ist doch nur Erde. Und ich habe dieses Vertrauen, unter der Erde passiert was. Und so viele Menschen und manchmal auch nahestehende Menschen sagen, mach das nicht, das macht keinen Sinn, was du da machst. Da passiert nichts. Und du siehst wirklich nichts. Du kannst ja nicht reinschauen. Du kannst auch nicht reingreifen. Damit zerstörst du die Pflanze. Du kannst nur voller Vertrauen weitergießen. Und das war für mich ganz wichtig, einfach weiterzugießen. Für mich stand außer Frage, ja, dass das mein Weg ist. Es gab keinen Zweifel. Es gab erstens keinen Plan B und es gab keinen Zweifel. Und diese Kurve, die führte nicht nach oben, sondern sie führte erstmal ganz weit nach unten. Weil ich habe am Anfang so viele Fehler gemacht und ich wurde enttäuscht, ich wurde betrogen. Ich habe alles, was ich erspart habe, auf einen Schlag verloren, was sehr, sehr schwierig, herausfordernd war. Ich lag eine Woche danach im Bett und habe geweint und wusste nicht mehr weiter zum Beispiel. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Aber in mir war ganz klar, ich muss das machen. Es ist mein Weg. Ja, ich weiß nicht, wo er hinführt und wie lange ich brauche, aber das spielt keine Rolle. Ich werde diesen Weg weiter vertrauensvoll gehen. Und für die Leute, die dann auch vielleicht ein bisschen mehr Angst haben oder so, die sollten nicht denken, dass Menschen wie du und ich zum Beispiel keine Angst hätten oder mehr Mut hätten. Die Angst ist bei allen Menschen gleich präsent und sie ist immer noch da. Ja, sie ist immer noch da, aber ich habe sie neu eingekleidet. Ich habe sie eingekleidet mit einem Gewand, mit einem schönen Gewand. Das heißt, sie ist mein Freund. Das heißt, wenn sie anklopft, die Angst, dann weiß ich, sie ist da, um mir etwas mitzuteilen. Und das höre ich mir an. Die Botschaft höre ich mir an, aber ich weiß auch ganz genau, sie will, dass ich durch sie hindurchgehe, um eben diesen Mut zu entwickeln. Und nicht sie umgehen oder sie austricksen oder über sie rüberspringen oder so. Das funktioniert nicht. Ja, ich muss durch sie hindurchgehen, um diesen Mut zu entwickeln. Und das habe ich gemacht. Und jeder, der trotzdem sagt, ich weiß nicht, ob ich die Pflanze gießen kann und vertrauensvoll gießen kann, der sollte sich erstmal fragen, natürlich, kann ich das vielleicht erstmal in kleinen Schritten tun? Ja, ich habe ja zum Beispiel neben meiner Doktorarbeit angefangen. Ja, das heißt, ich habe 8 Stunden gearbeitet und dann einfach nochmal 8 Stunden zu Hause gearbeitet. Das muss man nicht machen. Das war gesundheitlich, ist das auch nicht förderlich, muss ich sagen, ja. Aber man kann natürlich nebenbei schauen, hey, ich kann anfangen, die ersten Seiten zu schreiben, eine Idee niederzuschreiben. Ich kann Leute kennenlernen. Ich kann eine E-Mail schreiben. Ich kann mich mal hier bewerben. Ich kann mal hier mich mal vorstellen. Also die ersten kleinen Schritte zu machen, um einfach mal in so eine gewisse Atmosphäre einzutauchen. Dann lernst du Menschen kennen. Dann lernst du Leute kennen, die dich an die Hand nehmen und sagen, geh doch mal dahin. Oder lies doch mal das Buch. Oder kennst du schon den? Kennst du schon die? Also es ist wirklich auch teilweise magisch, was passiert, wenn du dich einfach offenbarst. Weil Leute plötzlich deinen Namen im Kopf und im Herzen haben. Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, meine Leidenschaft ist dieses oder jenes. Ja, so wie jeder, der das hier hört, hat eine Leidenschaft. Aber wenn er es nicht erzählt, dann weiß man es nicht. Ja, also sich Menschen mitzuteilen. Weil irgendwann sagen die, hey, weißt du was, ich kenne da jemanden, die hat total Lust irgendwie in diesem Bereich was zu machen. Oder ich habe da mit letztens mit jemandem gesprochen, die liebt auch Blumen über alles, die musst du mal kennenlernen. Aber das passiert nur, wenn man auch wirklich den Mut hat, diesen Schritt zu machen auf andere Menschen hin, ohne Erwartung zu sagen, hey, das bin ich, das ist mein Traum, das liebe ich, darin gehe ich voll auf. Vielleicht kennst du mal irgendjemanden oder hast mal eine Idee, um mir weiterzuhelfen. Und dann, wie gesagt, dieses vertrauensvolle Gießen, das funktioniert, wenn das Motiv das richtige ist. Ja, weil mein Motiv, wenn das jetzt zum Beispiel irgendwie Geld gewesen wäre oder Macht oder Reichweite oder Anerkennung, dann hätte ich relativ schnell aufgegeben, weil das sind keine Motive, die mich lange tragen. Ich hätte sofort angefangen, eine andere Stelle zu bewässern, ja, weil ich natürlich gesagt hätte, 3-4 Jahre, alles verloren, ich gehe woanders hin, ich mache was anderes, ja, ich verkaufe jetzt Matratzen oder ne, ich werde jetzt irgendwie ein Café eröffnen oder was auch immer. Ja, das heißt, mein Motiv war immer wirklich, Menschen zu helfen, Menschen zu dienen, Menschen zum Lächeln zu bringen. Und dieses Motiv ist so stark, dass es mir jeden Morgen wirklich mich mit einem großen Herzen aufstehen lässt. Ja, ich beginne meinen Tag voller Dankbarkeit auf meinen Knien. Mein erster Schritt führt nicht auf die Füße, sondern auf meine Knie. Ich bete, ich danke, dass ich das machen darf, dass ich dienen darf. Und dann geht's ab. Ja, das heißt, dass dieses Motiv ist so stark, da kann mich keiner herunterbringen von. Egal, was passiert im Außen. Auch wenn ich weiß, dass wieder vielleicht Dinge, ich weiß 100%, dass sogar Dinge passieren werden, die ich nicht mag in Zukunft oder dass es mal schwierig werden wird. Aber dieser Glaube, dieses Motiv, das kann keiner stürzen.
Danke für dein Wirken, dein Sein, dein Tun. Und danke auch für dieses Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte auch das Gefühl, es war so effortless. Dankeschön dafür.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank an jeden, der das hier gehört hat. Und alles, alles Liebe für euch.
Und wir wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen